Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Ich möchte, dass du verstehst, dass die Frucht des Geistes nicht ein Luxus ist, den das Wort uns anbietet. Die Frucht des Geistes ist nicht etwas, das wir, wenn es ganz gut läuft, uns aneignen können oder wo wir uns drum bemühen müssen, wenn wir gar nichts mehr anderes oder nichts Besseres mehr zu tun haben. Oft ist es ja so, dass wir über solche Dinge hinweglesen und uns mit Dingen beschäftigen und mit Dingen weitermachen, die uns lukrativer erscheinen. Die Frucht des Geistes erscheint nicht auf den ersten Moment lukrativ. Du denkst vielleicht, ja, das ist mühsam, diese Dinge hervorzubringen. Obwohl wir ja bereits auch gesehen haben, dass die Frucht des Geistes, wenn wir denn den richtigen Rahmen dafür bieten in unserem Leben, wie automatisch auch kommt. Aber wir haben es bis jetzt bei jeder Frucht des Geistes gesehen, dass es nicht nur ein geistlicher Automatismus ist, der die Frucht des Geistes hervorbringt, so wie eben der Weinstock Reben trägt und die Reben dann schließlich zu Wein verarbeitet werden können, sondern es ist bei jeder Frucht des Geistes, die wir bisher angeschaut haben, so gewesen, dass wir auch selber etwas dazu tun müssen, dass diese Frucht hervorkommt, dass diese Frucht kultiviert wird, dass sie ausgelebt werden kann. Und natürlich ist es auch mit Langmut so. Und ich möchte, dass du verstehst, diese Dinge sind nicht optional. Ich kann euch aus meinem eigenen Leben sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich schon oft in Probleme hineingeraten bin, weil ich die Frucht des Geistes in einem bestimmten Bereich nicht kultiviert hatte. Langmut ist das griechische Substantiv makrotumia. Es bedeutet Langmut oder wörtlich ein langes Temperament haben. Das Wort ist zusammengesetzt aus Makro und Tumia. Makro bedeutet lang oder weit oder auch groß und Tumia bedeutet das Temperament oder das Gemüt, das jemand hat. Jemand, der Makrotumia als eine Wesenseigenschaft besitzt, ist jemand, der nicht schnell zornig wird, der nicht schnell aufbraust, der nicht schnell in Rage gerät. Makrotumia ist jemand, es dauert lange, bis er sich reizen lässt zu einer bestimmten Reaktion. Makrotumia kann sich auf zwei Ebenen beziehen, nämlich erstens auf die persönliche Ebene im zwischenmenschlichen Bereich und dann aber auch auf die Umstände, auf die Ebene der Umstände, in denen wir sind, unsere Lebensumstände. Auch hier brauchen wir Langmut, auch hier ist Makrotumia vonnöten. Das Wort kommt 14 Mal vor im Neuen Testament, zum ersten Mal im Römerbrief. Es ist interessant, manchmal findest du Begriffe im Neuen Testament, die in den Evangelien wie nicht existent sind. Sie kommen da nicht vor. Und ich glaube, ich weiß auch, warum das so ist. Makrotumia ist eine Frucht des Geistes. Nun, der Geist kam erst an Pfingsten in der Fülle. Menschen wurden erst von Neuem geboren, seit der Auferstehung, Jesus seit der Himmelfahrt, Jesus seit Pfingsten, könntest du auch sagen, wurden Menschen von Neuem geboren, so wie es heute möglich ist. Durch den Heiligen Geist von Neuem geboren, durch den Heiligen Geist ein neuer Mensch geworden. Das ist erst möglich seit Pfingsten. Und deswegen kann auch diese Frucht des Geistes eigentlich erst seit Pfingsten in einem Gläubigen wirken, in einem Gläubigen vorhanden sein. Darum kommt das Wort in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte nicht vor. Römer 2, Vers 4 ist die erste Stelle, wo das Wort erscheint. Eine Sache, die ebenfalls alle Früchte des Geistes oder alle Aspekte der Frucht des Geistes gemeinsam haben, ist die, dass Gott diese Eigenschaften natürlich in Vollkommenheit besitzt. Er besitzt all diese Frucht des Geistes in Perfektion. Wir dürfen nie meinen, dass Gott von uns Dinge erwartet, die er selber nicht hat oder selber nicht auslebt. Wenn Gott sagt, dass wir langmütig sein sollen, dass wir in Liebe wandeln sollen, dass wir Freude haben sollen, dass wir Frieden haben sollen, dann kannst du davon ausgehen, dass Gott selbst diese Eigenschaften in Perfektion hat, in Perfektion darstellt. Er ist voller Liebe, er ist voller Freude, er ist voller Frieden und er ist auch voller Langmut. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Hier werden uns drei wichtige Eigenschaften Gottes aufgezählt, die alle drei Gott in Fülle hat. Hier heißt es, dass wir den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut nicht verachten sollen. Reichtum bezieht sich auf alle drei dieser Eigenschaften. Seiner Gütigkeit, das griechische Wort Christotes, ein Wort, das uns ebenfalls noch im Rahmen der Frucht des Geistes beschäftigen wird. Der Reichtum seiner Geduld, das griechische Wort Anoche, das besser mit Nachsicht übersetzt würde. Und der Reichtum seiner Langmut, Makrotumia. Gott hat diese Dinge in Fülle. Bei ihm sind sie. Du, wenn du ein Vorbild, ein Beispiel suchst für Langmut, dann wirst du es bei Gott finden. Gott ist langmütig gewesen mit uns und er ist es noch immer. Römer 9, Vers 22 ist die nächste Stelle, wo dieses Wort vorkommt. Römer 9, Vers 22. Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind. Gott beweist seine Langmut darin, dass er nicht sofort seinen Zorn erweist. Ihr kennt alle diesen Spruch aus dem Volksmund, Gott straft sofort. Kennt ihr den? Ist absolut nicht wahr. Gott straft überhaupt nicht sofort. Es dauert manchmal sehr, 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 sehr lange, bis Gott straft. Und bist du nicht auch schon froh gewesen darum, dass Gott nicht sofort straft? Weißt du, jedes kleine Missgeschick, das dir passiert, ist nicht eine Strafe Gottes, sondern, wie wir es ja gerade erleben, der Teufel funkt da manchmal auch rein, wenn wir Dinge tun wollen für den Herrn. Er nutzt irgendwelche Lücken, um sein Wesen breit zu machen, könnte man sagen. Wir sollten nie den Fehler machen, dass wir Gottes Langmut ausnützen. Denn beachte, dass Paulus hier sagt, dass Gott durchaus willens ist, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben. Also nur weil Gott nicht sofort straft, dürfen wir auch nicht meinen, Gott straft nie. Spätestens nach unserem Ableben hier auf dieser Erde werden wir unter Umständen den Zorn Gottes kennenlernen. Spätestens dann. Wenn du nicht von neuem geboren bist, wenn du nicht den Herrn Jesus als Herrn deines Lebens angenommen hast, dann wirst du spätestens dann seinen Zorn kennenlernen. Und dann gibt es kein Entrinnen mehr. Gott ist durchaus willens, seinen Zorn zu erweisen. Das bedeutet also, diese verschiedenen Eigenschaften haben in seinem Wesen, in seinem Charakter eine Art Balance. Du kannst nicht sagen, Gott ist nicht zornig. Aber Gott ist eben auch langmütig, deswegen wirkt sich sein Zorn nicht sofort aus. Versteht ihr? Es ist ähnlich bei Gott wie bei uns Menschen auch. Nur, dass Gott natürlich nicht in einem dauernden Kampf steht, sondern eher diese Eigenschaften sind in seinem Wesen abgewogen und ausbalanciert. Er muss sich nicht erst überlegen, soll ich jetzt langmütig sein, soll ich jetzt meinem Zorn noch einmal Aufschub gewähren. Sondern es ist automatisch, dass er langmütig ist. Aber der Zorn ist durchaus auch vorhanden. Die Tugenden Gottes sind nicht in einem absoluten fatalistischen Sinne selbstverständlich. Wir können nicht einfach damit rechnen, dass Gott langmütig ist. Es mag auch Situationen geben, wo Gott seinen Zorn schon zu Lebzeiten erweist. Wir alle wissen das. Wenn Gott der Vater diese Wesenseigenschaft besitzt, dann ist klar, dass auch der Sohn sie hat. 1. Timotheus 1, Vers 16. Wir wissen ja, die Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, sie sind völlig eins. Deswegen besitzen sie auch dieselben Wesenseigenschaften. Es ist nicht so, dass der Vater langmütig ist und der Sohn ist aufbrausend und zornig, jähzornig. Nein, sondern er hat genau dieselben Wesenseigenschaften wie Gott der Vater. Du könntest sagen hier, wie der Vater, so der Sohn. 1. Timotheus 1, Vers 16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Paulus berichtet hier über die Langmut Christi ihm gegenüber. Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise. Nun, was bedeutet das genau? Paulus war ja nicht der Erste, der sich bekehrt hat. Also war er in diesem Sinn nicht der Erste, an dem Gott oder der Herr Jesus seine Langmut beweisen musste. Amen. Paulus war längst nicht der erste Mensch, der sich bekehrt hat zum Herrn Jesus. In welchem Sinne meint er das? Beachte, dass hier von der ganzen Langmut die Rede ist. Paulus verweist damit auf den Zusammenhang, dass er der Sünder aller Sünder war. Er nennt sich an einer Stelle, nämlich in 1. Timotheus 1, Vers 15, das Paradebeispiel eines Sünders. 1. Timotheus 1, Vers 15. Lass uns das mal lesen. Auf diese Aussage ist Verlass. Sie ist es wert, die Zustimmung aller Menschen zu bekommen. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Dafür bin ich ein erstrangiges Beispiel. Ich war der Sünder par excellence. Paulus nennt sich selbst einen Sünder par excellence. Also ein Paradebeispiel für einen Sünder. Warum? Paulus hat nicht in dem Sinne mehr gesündigt als alle anderen, dass er irgendwelche bösen Werke getan hätte, dass er mehr getrunken hat als alle anderen, dass er herumgehurt hat oder was auch immer. Nicht in diesem Sinn war Paulus der Sünder schlechthin, sondern er hat die Langmut Gottes damit strapaziert, dass er im Namen der Gerechtigkeit und im Namen Gottes das Werk Gottes verfolgt hat, nämlich die Gemeinde. Paulus war sich dessen gar nicht bewusst. Er tat das in der besten Absicht. Er meinte, Gott einen Dienst zu leisten damit, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Stell dir das mal vor. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 2. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Hast du schon mal überlegt, was das bedeutet? Jemand schnaubt Mord und Drohung. Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Schnaubt. Er konnte von nichts anderem denken, er konnte von nichts anderem reden. Alles, was er sprach, war, diese Jünger des Herrn, sie müssen verschwinden. Wir müssen das ursprüngliche Judentum wieder aufrichten. Das war sein ganzes Ziel. Dieser falsche Messias muss aus dem Weg und seine Nachfolger mit ihm. Ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Und in Philipper 3, Vers 6 sagt Paulus über sich selbst, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Ist es nicht interessant, Paulus, obwohl er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, obwohl er das inzwischen selber bereut und verachtet, listet er es auf in Philipper 3 auf der Seite der Errungenschaften. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Im jüdischen Sinn war er ein Eiferer für das Gesetz und das gipfelte darin, dass er sogar die Gemeinde verfolgt hat, dass er nicht einmal davor zurückschreckte. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Paulus sagt, dass er mit dieser Sünde schlimmer gehandelt hat als jeder andere verlorene Mensch vor ihm. Und damit hatte er sozusagen die ganze Langmut Christi hat sich so an ihm erweisen können. Stell dir vor, wie viel Langmut Jesus beweisen musste ihm gegenüber, um das geschehen lassen zu können, was geschah. Nicht nur eine Person kam zu Tode, weil Paulus Mord und Drohung schnaubte, sondern viele Personen kamen um in diesen ersten Verfolgungen der Christen aufgrund von dem, was Paulus getan hat. Und Jesus musste zuschauen, musste seine Langmut beweisen, bis schließlich der Tag kam, wo der gute Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, wo er sozusagen, wie kann man das beschreiben? Wenn du dich in eine falsche Richtung bewegst, aber es in bestem Wissen und Gewissen tust, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du an die Mauer stößt. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Herr dich eiskalt erwischen kann. Und genau so war es bei Paulus. Jesus konnte ihm erscheinen. Jesus erschien ihm auf dem Weg nach Damaskus. Und da könntest du sagen, die Langmut hatte hier ein Ende. Jesus offenbarte sich, damit dieser Saulus nicht länger Drohung und Mord schnaubte, sondern anfangen konnte, das Evangelium zu verkündigen. Die Langmut Christi mit Sündern übersteigt oft unser Fassungsvermögen. Vielleicht hat jeder von euch schon solche Gedankenspiele gemacht. Was wäre geschehen, wenn Adolf Hitler sich noch im letzten Augenblick bekehrt hätte? Was wäre geschehen? Hätte der Herr ihm vergeben können? Amen. Amen. Er hätte ihm vergeben. Stell dir diese Langmut vor. Das ist für uns unbegreifbar. Das ist für uns absolut unfassbar. Wenn ich kleiner Mensch, der ich bin, ja, wenn ich eine Meldung lese in der Zeitung, wie jetzt gerade in den letzten Tagen von diesen drei Hunden, die einen kleinen türkischen Jungen zerrissen haben, umgebracht haben. Wenn ich so etwas lese, da ist bei mir die Langmut schon zu Ende, ich sag's euch. Aber wir sollten nicht stolz sein darauf. Ja? Ich sage das nicht deswegen in dieser humoristischen Art und Weise. Aber hier siehst du dieses unterschiedliche Maß. Aber wir brauchen die Frucht des Geistes. Wir brauchen Langmut. Damit wir eben nicht bei jeder Gelegenheit aus der Fassung geraten. Das möchte der Herr nicht. Er möchte, dass wir sein Wesen repräsentieren und sein Wesen darstellen. Langmut ist aber nicht nur eine Eigenschaft, die wir bei Gott selbst finden und bei Jesus finden, sondern es ist auch eine menschliche Eigenschaft. Es gibt auch bereits menschliche Vorbilder dafür. Jakobus 5, Vers 10. Hier heißt es, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Und hier ist das Wort Geduld, ist hier wieder das Wort Langmut, Makrotumia. Die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Nun, ich habe vorhin gesagt, Makrotumia ist ein Wort, das zum ersten Mal hier im Römerbrief auftaucht und vorher nicht da war. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Wesenseigenschaft völlig inexistent war, sondern wie wir hier lesen, die Propheten des alten Bundes, sie haben in vielerlei Hinsicht diese Langmut auch bereits unter Beweis gestellt. Wenn du dir vorstellst, die Propheten, die im Namen Gottes geredet haben, sie hatten immer wieder, ich glaube, es gibt keinen Propheten des Alten Testaments, der nicht seine Langmut unter Beweis stellen musste, weil nämlich die Leute nicht auf das hörten, was er im Namen Gottes gesagt hat. Viele Propheten wurden verfolgt, manche Propheten wie Jeremia zum Beispiel wurden in einen Brunnen geworfen. Jeremia hat eine ganze Zeit lang in einem Brunnen, in einer Lehmgrube gelebt, ja, und hat von dort aus weiter prophezeit. Elia musste fliehen, nachdem er 400 Baalspropheten abgeschlachtet hatte. Du solltest eigentlich meinen, man würde ihm dankbar sein. Du solltest eigentlich meinen, nachdem Elia hier dieses Wunder vollbracht hatte, mit dem Opfer, das brannte, obwohl er es vorher noch mit 7 oder 8 Kübeln Wasser nass gemacht hatte, du solltest meinen, dass dieser Gottesbeweis ausgereicht hätte, um den Götzendienst aus Israel zu entfernen. Aber was geschieht? Elia muss flüchten, weil die gute Isabel hinter ihm her ist. Was denkst du? Ich kann gut nachvollziehen, wie es Elia dann ging. Elia wollte nicht mehr. Elia wollte nicht mehr weitermachen. Er setzte sich irgendwo hin und sagte, so Herr, jetzt kannst du mich wegnehmen. Und dann verdorrte noch der Baum, wo er drunter saß. Mei, mei, mei. Diese Leute haben Langmut bewiesen. Und zwar sowohl im Zusammenhang mit Personen, als auch im Zusammenhang mit Umständen. Oft ist es so, dass die beiden Ebenen zusammenkommen. Nicht immer, aber oft ist es so, dass sie zusammenkommen. Lasst uns diese Propheten zum Vorbild nehmen, wie Jakobus es sagt. Denn auch uns wird es oft so gehen, dass wir genau das tun, was der Herr uns aufgetragen hat. Wir predigen das Evangelium, wir leben ein heiliges Leben und trotzdem will niemand glauben, dass Gott lebendig ist. Ja, das gehört ein Stück weit zu diesem Spiel dazu, in Anführungszeichen. Das ist ja kein Spiel. Ja. Aber man könnte es so bezeichnen. Das gehört mit zu den Spielregeln. Du darfst nicht damit rechnen, dass die Leute fröhlich und freudig sofort das annehmen, was du aus der Bibel erkannt hast. Und trotzdem sollst du es weiter predigen. Trotzdem sollst du damit weitermachen und nicht aufgeben. Wir brauchen Langmut. Verstehst du, wenn du keine Langmut hast, dann wirst du zwar vielleicht im ersten Moment begeistert sein. Du wirst begeistert sein die ersten 3 Monate nach deiner Bekehrung, weil du auf Wolke 17 schwebst und die Harfe zupfst. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo das böse Erwachen kommt, sage ich mal in Anführungszeichen, wo du merkst, hey, ich lebe in einer feindseligen Welt. Um mich herum sind nicht alle so begeistert darüber, dass ich jetzt Jesus nachfolge. Um mich herum sind Leute, die nicht verstehen, warum ich die Bibel lese, warum ich in die Gemeinde gehe, warum ich meinen Zehnten gebe. Und dann kannst du Langmut beweisen, dann wirst du dein ganzes Leben lang, wirst du Langmut beweisen müssen. Immer und immer und immer und immer wieder. Und das nicht nur mit Ungläubigen, sondern auch mit Gläubigen. Langmut ist eine Eigenschaft Gottes. Sie ist eine Frucht des Geistes, die durch unseren neu geschaffenen menschlichen Geist sichtbar wird. Aber wie bereits bei den anderen Aspekten der Frucht des Geistes besprochen, ist es auch hier wieder so, dass wir etwas tun müssen, um diese Langmut aktiv in unser Leben einzubauen, um diese Langmut aktiv aufzunehmen und, wie es hier heißt, dann anzuziehen. Epheser 4, die Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Hier siehst du bereits, Paulus widerspricht sich nicht, wenn er einmal von der Frucht des Geistes redet und dann die Aufforderung herausgibt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Es hat etwas zu tun mit deiner Berufung. Und hier ist mit Berufung nicht in erster Linie deine spezifische persönliche Berufung gemeint, ob du Apostel oder Prophet bist, ja, sondern hier ist die Berufung gemeint, die wir alle teilen, nämlich, dass wir Gott ähnlicher werden sollen. Dass wir, Epheser 5, Vers 1, Nachahmer Gottes sein sollen als geliebte Kinder. Das ist unsere gemeinsame Berufung. Halleluja. Und deine persönliche spezifische Berufung, eben, ob du Prophet oder Apostel bist. Das spielt erst dann eine Rolle, wenn du der Hauptberufung, nämlich ein Nachahmer Gottes zu sein, nachgekommen bist. Und mit zum Ausleben dieser Berufung gehört es, dass du dieser Berufung würdig wandelst. Und dazu gehört eben Langmut. Mit Langmut einander in Liebe ertragend. Du siehst schon, dass es nicht immer einfach ist, Langmut auszuleben. Denn sonst würde Paulus nicht sagen, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Manchmal gibt es Situationen, und hier ist insbesondere natürlich von Leuten, von Personen die Rede, wo du viel Liebe brauchst, um sie mit Langmut ertragen zu können. Oder umgekehrt, wo du mit Langmut in Liebe ertragen musst. Manchmal gibt es solche Personen. Und verstehst du, Langmut bedeutet eben gerade, dass du nicht sagst, bis dann und dann muss sich dieser Zustand verändert haben. Bis dann und dann muss sich diese Person geändert haben oder ich lasse mich scheiden. Das ist nicht Langmut, das ist Ungeduld. Das ist eben genau das Gegenteil von Langmut. Langmut bedeutet auch nicht, dass du jedes Mal, wenn dir diese Person auf die Zehen tritt, ausrastest, und dann sagst du, ja, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ja, ich reiß mich jetzt zusammen. Schon wieder die, schon wieder der, aber ich erträg's. Übrigens, all diese Früchte des Geistes stehen genau im Gegensatz zu den Werken des Fleisches. Du erinnerst dich, in der ersten Predigt in dieser Serie haben wir auch die Werke des Fleisches uns angeschaut. Diesen Gegensatz zwischen den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes ein bisschen betrachtet. Die Frucht des Geistes ist das, was statt den Werken des Fleisches in unserem Leben stattfinden soll. Langmut ist das Gegenteil von Jähzorn. Langmut ist das Gegenteil von Jähzorn oder von Zornausbrüchen, wie man es auch nennen könnte. Mit Epheser 4, 1 und 2 korrespondiert Kolosser 3, Vers 12. Kolosser 3, Vers 12. Und hier heißt es, zieht nun an, als Auserwählte Gottes. Siehst du, hier ist wieder die Auserwählung. Bist du ein Auserwählter Gottes? Ja. Halleluja, du bist von Gott auserwählt, sein Repräsentant zu sein auf dieser Erde. So zu sein wie er, ein Nachahmer Gottes zu sein. Nachahmer ist das griechische Wort mimetes. Jemand, der Gott nachahmt, wie ein Schauspieler jemand anderen nachahmt, in eine Rolle hineinschlüpft. Halleluja. Wenn du deine Rolle suchst im Leben, hier hast du sie. Sei wie Gott. Sei nicht wie Brad Pitt oder Julia Roberts oder weiß ich nicht wer, sondern sei wie Gott. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Du bist nicht nur auserwählt, du bist auch heilig und geliebt. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das sind Eigenschaften, die wir anziehen sollen. Anziehen sollen, wie ein neues Kleid, wie ein Gewand. Wie ich heute Morgen hier in diesen Anzug gestiegen bin, das ist nicht meine Alltagskleidung. Das ziehe ich morgen oder am Dienstag nicht an, sondern das ziehe ich am Sonntag an, ganz bewusst. Lass uns hier mal den ganzen Zusammenhang lesen, damit wir noch besser verstehen, um was es geht. Kolosser 3, Abvers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Als erstes sagt Paulus hier, dass wir folgende Dinge ablegen sollen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung etc. Wir können es auch sagen hier, ein anderer Ausschnitt aus den Werken des Fleisches. Diese Dinge sollen wir ablegen. Und ablegen hier ist ein interessantes griechisches Wort, nämlich das Wort apekduomai. Apekduomai, das auch mit entwaffnen übersetzt werden könnte. Diese Dinge sollen wir ablegen, wir sollen sie nicht weiter benutzen als Waffen. Wisst ihr, ohne die Frucht des Geistes, als natürliche Menschen, auch noch als fleischliche Christen könnte man sagen, haben wir es uns angewöhnt, mit bestimmten Waffen zu kämpfen. Und diese Waffen sind nicht immer sehr heilig. Und manchmal möchten Leute bestimmte Wesenseigenschaften gar nicht loswerden. Warum? Weil sie sie als Waffen benutzt haben. Niemand, der sich in einem Kampf stehend fühlt, der glaubt, sich dauernd verteidigen zu müssen, legt seine Waffen gerne ab. Wenn du dich akut bedroht fühlst und deine einzige Verteidigungsmöglichkeit ist deine geladene Pistole, dann würdest du nicht diese Pistole weglegen. Wenn du dich bedroht fühlst vom Leben, von den Umständen, von anderen Menschen, dann wirst du dich hüten, bestimmte Wesenseigenschaften abzulegen, die dir bisher ein gewisses Maß an Schutz, an Verteidigung geboten haben. Passt sehr gut zu dem Wort von Dönis von vorhin. Der Herr will dein Schutz sein. Der Herr will dein Schild sein. Deswegen, du brauchst diese Eigenschaften nicht mehr. Du kannst sie apekduomai ablegen, und zwar ein für alle Mal, wie Waffen, die man nicht mehr braucht. Du kannst deine Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Halleluja! Ja, wir gehören nicht zur Friedensbewegung, aber übrigens, das ist ja ein Bibelwort. Amen, das hat nicht die Friedensbewegung erfunden, sondern es ist ein Wort aus der Bibel, aus dem Propheten Joel. Paulus beschreibt hier eine Situation, eine exemplarische Situation für die damaligen Gemeinden. Die Gemeinde in Kolossä, eine Gemeinde, die er selbst nicht kannte. Er war noch nie dort, aber er redet hier von Griechen, von Juden, von Beschnittenen und Unbeschnittenen, von Barbaren, von Skythen, von Sklaven und von Freiern. Das waren Personengruppen, die in jeder Gemeinde vertreten waren. In jeder damaligen antiken Gemeinde gab es aus diesen Gruppen jeweils Leute. Und wir lesen das so, aber wenn du verstehst, was diese einzelnen Gruppen repräsentieren, dann weißt du, das waren exakte Antipole. Das waren exakte Gegenpole zueinander. Das waren Leute, die sich auf den Tod nicht ausstehen konnten, vom Natürlichen her. Juden und Griechen. Die Juden wollten nichts mit den Griechen zu tun haben, die Griechen wollten nichts mit den Juden zu tun haben. Freie und Sklave. Wenn du den Stand eines Sklaven hattest, dann hast du alles daran gesetzt, frei zu werden. Die Freien, nämlich die Sklavenbesitzer, die haben die Sklaven beherrscht. Das waren Antipole. Diese Leute kamen nicht gut miteinander aus. Und mittendrin hier haben wir Barbaren und Skythen. Der Begriff Barbar ist uns bekannt, ja? Barbara. Aber wir verbinden etwas anderes damit. Die Barbaren, das waren ein besonders wilder, gewaltsamer Volksstamm, die barbarische Dinge getan haben. Deswegen ist das Wort sprichwörtlich geworden. Aber jetzt ist hier von Skythen die Rede. Nun, wenn die Barbaren schlimm waren, die Skythen waren noch schlimmer. Das waren die Leute, die die Kampfhunde nicht nur an der Leine mit sich herumgeführt haben, sondern das waren die Leute, die die Kampfhunde mit Absicht auf die Leute losgelassen hätten. Rick Renner beschreibt einmal in einer seiner Predigten, was die Skythen waren. Die Skythen hatten folgende Sitte, nämlich bei einer Hochzeit würden sie den Schädel eines Feindes nehmen, ihn in der Mitte aufschneiden und Blut daraus trinken. Bei einer Hochzeit. Jetzt stell dir mal vor, was sie im Krieg getan haben. Und nun hast du solche Leute in der Gemeinde. Hallo? Ein bekehrter Sküte. Oh, hat er sich wirklich bekehrt? Wie heilig ist er schon? Können wir schon in den Gottesdienst schlagen, oder? Müssen wir einen Maulkorb anlegen, oder? Ein bekehrter Barbar, hoffentlich ist er wirklich schon geheiligt, ja. Solche Leute hattest du hier zusammen und ich bin eben relativ sicher, dass sie zum Teil noch nicht so geheiligt waren. Sonst müsste Paulus diese Dinge nicht schreiben. Sonst müsste er nicht schreiben, sie sollten das Alte ablegen und das Neue anziehen. Sonst müsste er nicht schreiben, sie sollten einander ertragen in Liebe. Sonst müsste er nicht schreiben, sie sollten einander immer wieder vergeben. Bist du nicht froh, dass wir keine Skythen und Barbaren unter uns haben? Bist du nicht froh, dass wir nicht so krasse Gegensätze in uns haben? Wir denken manchmal, wir haben die größtmögliche Spannung hier in unserer Gesellschaft. Alte und Junge, der Generationenkonflikt. Ich sage dir, das ist überhaupt kein Konflikt, wenn du es vergleichst mit dem, was sie damals hatten. Wir sind alle in derselben Kultur aufgewachsen. Also eigentlich kommen wir ganz gut auf denselben Nenner. Amen. Vor allem, wenn es ums Essen geht. Da haben wir alle dieselben Vorlieben, mehr oder weniger. Bei einem Fondue lassen wir uns alle versöhnen. Stimmt's? Aber damals, weißt du, sie konnten nicht sagen in der Gemeinde, nun, dann lasst uns einfach mal den Friedensschädel trinken. Oder? Die Kleidung, die wir anziehen sollen, ist eine bestimmte Art von Kleidung. Es ist Güte, herzliches Erbarmen, Demut, Milde, Langmut. Und du könntest sagen, das ist wie Kleidermarken. So wie wir heute Tommy Hilfiger tragen oder Boss oder Cerutti oder was auch immer. So fordert Paulus die Leute hier auf, Kleidung zu tragen aus dem Hause Güte, aus dem Hause Demut, aus dem Hause Milde, aus dem Hause Langmut. Und wenn du mit dieser Kleidung in Gesellschaft auftrittst, dann kannst du sicher sein, dass du ein gern gesehener Gast sein wirst. Es spielt nicht so sehr eine Rolle, ob du im Natürlichen Markenkleidung trägst. Aber diese Art von Kleidung solltest du unbedingt tragen. Denn dann wirst du ein angenehmer Zeitgenosse sein. Die Frucht des Geistes versetzt uns in die Lage, mit anderen Menschen besser auszukommen. Die Frucht des Geistes kommt letztlich auch immer uns selbst zugute. Im ersten Moment, wenn du das liest, denkst du, ja, das seid ihr jetzt damit, andere besser können mit mir auskommen. Aber eigentlich geht es letztlich auch um dich. Du sollst erträglicher werden, dann wirst du besser, du wirst beziehungsfähiger sein selbst, als du vorher warst. Das ist unbedingt erstrebenswert. Nun kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich die Ebene Ausharren in Umständen. Jetzt haben wir so ein bisschen die zwischenmenschliche Ebene angeschaut, aber wir finden einen wichtigen und bekannten Vers in Hebräer 6, Vers 12, wo eigentlich von den Umständen die Rede ist oder von unserem Kampf des Glaubens, den wir zu führen haben. Hebräer 6, die Verse 11 und 12. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Ausharren ist eine weitere Übersetzung des Wortes Makrotomia. Hier bezieht sich das Wort auf unsere Haltung gegenüber den Umständen. So wie wir im Umgang mit unseren Mitmenschen Langmut brauchen, brauchen wir im Zusammenhang mit unseren Lebensumständen und unserem Glauben für die Veränderung der Situation nicht selten Ausdauer, Beständigkeit oder Ausharren. Und hier ist es manchmal genauso schwierig, wenn nicht noch schwieriger, Ausharren zu beweisen. Denn manche von uns meinen, ja, gegenüber Menschen kann ich schon langmütig sein, da wahren wir einen gewissen Anstand auch, aber wehe, die Umstände spielen nicht mit. Wehe, die Umstände verhalten sich nicht so, wie wir es gerne wollen. Wehe, die Umstände verändern sich nicht so schnell, wie wir dafür doch glauben. Dann ist es mit der Langmut auch oft relativ schnell zu Ende. Kennst du solche Situationen? Du hast für etwas geglaubt, du bist sämtliche 7 Schritte zur Gebetserhörung durchgegangen und jetzt wartest du und wartest und wartest und wartest und es passiert scheinbar nichts. Wie lange dauert es, bis du ungeduldig wirst mit den Umständen? Wie lange dauert es, bis du ausrastest, weil die Dinge nicht passieren, für die du doch glaubst, in Anführungszeichen? Glaube allein genügt nicht, könnte man hier sagen. Sondern, wie der Schreiber hier sagt, Glaube muss mit einer zweiten Eigenschaft zusammenkommen, nämlich mit Ausharren, mit Makrotomia. Hier heißt es nämlich, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Möchtest du die Verheißungen erben? Das sind die Gebetserhörungen, die dir zustehen aufgrund der Verheißungen Gottes. Dann brauchst du nicht nur Glauben. Der Glaube allein ist kein Allheilmittel. Sondern du brauchst dazu auch noch Ausharren, Geduld, Langmut, die Fähigkeit, nicht so schnell aufzugeben, auch wenn die Dinge nicht so schnell passieren, wie du es gerne hättest. Eine andere Übersetzung hier von Hebräer 6, Vers 12. Damit ihr nicht träge, stumpf und gleichgültig werdet, sondern im Gegenteil Nachahmer derer, die durch Glauben und standhafte Ausdauer die Verheißungen erben. Glaube hat folgende Eigenschaften. Glaube ist immer auf das Jetzt ausgerichtet. Glaube nimmt die Dinge vorweg, die noch nicht sind, und will sie in die Gegenwart holen. Das ist auch gut so. Glaube ist sehr absolut. Glaube sagt, ich will alles und ich will es jetzt. Kennst du diese Art von Haltung? Das ist echter Glaube. Glaube sagt, ich will alles. Ich will alles, was der Herr mir zugesagt hat. Ich will alles, was ich erleben kann in diesem Leben. Ich will eine große Gemeinde, ich will eine gesegnete Ehe, ich will Wohlstand, ich will Heilung, ich will alles. Glaube nimmt diese Dinge in Besitz. Aber wehe, der Glaube muss warten. Glaube allein genügt nicht. Hier muss Langmut dazukommen. Langmut verleiht dem Glauben sozusagen die Qualität, die ihn beständig macht, weiter zu glauben, auch wenn die Dinge nicht sofort passieren. Weißt du, aus eigener Erfahrung kann ich ebenfalls sagen, die meisten Dinge, Veränderungen von Umständen betreffend, für die ich geglaubt habe in meinem Leben, haben wesentlich länger gedauert, als ich es eingeplant habe. Ich habe in Berlin, ich komme immer wieder auf dieses Beispiel, was so schön ist, ich habe 5 Jahre lang in einer Firma gearbeitet, wo ich der Letzte war. Wirklich. Zuerst war ich der Prügelknabe, dann war ich das Mädchen für alles und musste immer einspringen, wenn die anderen nicht mehr konnten, nicht mehr wollten oder krank waren. Und am Schluss, als Lohn dafür kriegst du eigentlich nichts, ja, auf der menschlichen Ebene. Ich habe mehr als einmal in dieser Zeit zum Herrn geschrien, Herr, gib mir eine neue Stelle, Herr, gib mir einen neuen Job. Der Herr hat gesagt, warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen. Weißt du, heute bin ich froh, dass ich diese Zeit durchgemacht habe. Auch in der Gemeinde gehen die Dinge nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Wie es mein Glaube eigentlich fordert. Glaube fordert schnelle Veränderung. Langmut gibt dem Glauben die Fähigkeit und die Qualität, weiter zu glauben, auch wenn es nicht in der Zeit passiert, die du eingeplant hast. Trotzdem ist es richtig, Zeitpunkte zu setzen. Trotzdem ist es richtig, zu sagen, bis dann und dann will ich, dass sich die Dinge verändern. Aber wenn du Langmut hast, dann glaubst du weiter. Halleluja. Wenn du Langmut hast, wirst du weiter glauben, auch wenn du deine Ziele nicht erreichst. Ich meine, wir haben uns für dieses Jahr hier in der Gemeinde vorgenommen, wir wollen 100 Leute im Gottesdienst haben. Wir wollen regelmäßig 100 Leute im Gottesdienst haben. Haben wir dieses Ziel erreicht im Sichtbaren? Nein. Haben wir nicht. Werden wir auch vermutlich bis Ende Dezember nicht mehr erreichen. Geben wir das Ziel deswegen auf? Werfen wir den Glauben über Bord? Sagen wir, oh nein, ich glaube, es funktioniert gleich nicht so mit dem Glauben. Wahrscheinlich müssen wir uns gleich damit zufrieden geben, kleine Brötchen zu backen. Die nächsten 15 Jahre. Nein. Sondern Langmut, wenn Langmut zum Glauben stößt, dann kannst du weiter glauben. Kannst du weiter glauben, auch wenn du vielleicht sogar frustrierende Situationen erlebst. Jakobus 5, 17 und 18. Wir schauen noch ein Beispiel an für diese Art von Langmut im Zusammenhang mit den Umständen. Jakobus 5, 17 und 18. Hier sagt Jakobus ganz lapidar, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ja, ist manchmal gut, wenn die großen Propheten, die von allem bewundert wurden, von ihrem Podest herabgeholt werden. Jakobus tut das hier, sagt, ja, wir alle verehren Elia. Und er war ein Mann Gottes, Amen. Aber Jakobus sagt, er hatte genau dieselben Gefühle und wurde genau von denselben Gefühlen bewegt wie du und ich. Elia war ein Mensch wie du und ich. Alle Propheten des alten Bundes waren Menschen wie du und ich. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Und was hier in diesem Vers 18 so einfach klingt, wie wenn Elia nach 3,5 Jahren einfach den Schalter gekippt hätte und mit einem kurzen Gebet kam der Regen dann. Das liest, was sich hier so einfach liest, sah damals in der Praxis ein bisschen anders aus. Lass uns mal kurz lesen, wie es in der Praxis aussah. Nachdem die Schlacht geschlagen war, nachdem die Baalspropheten ihren Kopf gelassen haben, lesen wir hier in 1. Könige 18, 43 und 44. Und er sagte zu seinem Diener, also Elia sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Der Gute stieg hinauf, hielt Ausschau. Normalerweise in Israel kommt Regen vom Meer her. Deswegen schauten sie nach dem Meer hin aus. Er sah nichts. Alles genauso blau wie eh und je. Der Boden noch genauso trocken wie die 3,5 Jahre davor. Kein Regen in Sicht. Kein Regen weit und breit. Was tat Elia? Fing er an seinem Glauben zu zweifeln? Fing er an seiner Autorität zu zweifeln? Fing er an seiner Berufung zu zweifeln? Nein. Er sagte, geh wieder hin. Elia sagte zu seinem Diener, geh wieder hin. Und das Ganze passierte 7 Mal. Meistens ist es so, dass wir kurz vor dem Durchbruch aufgeben. Die meisten von uns hätten den Diener 6 Mal hingeschickt. Wenn der Diener beim 6. Mal wieder zurückkommen würde und sehe nichts, blauer Himmel, alles trocken da, kein Regen weit und breit, dann hätten wir vermutlich gesagt, wir haben uns getäuscht. Vielleicht sollten wir die Baalspropheten auferwecken. Aber nicht so Elia. Er schickte den Diener auch ein siebtes Mal hin. Und siehe da. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält, damit du nicht vom Regen überrascht wirst. Die handgroße Wolke, die da am Horizont zu sehen war, war für Elia Zeichen genug zu wissen, jetzt kommt's. Mein Glauben hat sich gelohnt. Mein Gebet ist erhört worden. Halleluja. Meine Langmut habe ich unter Beweis gestellt. Deswegen wird jetzt Regen kommen. Stell dir das vor, nach 3,5 Jahren Dürre. Wenn wir 3,5 Jahre keinen Regen gesehen haben, dann haben wir vergessen, wie Regen sich anfühlt. Es dürfte nicht allzu schwer sein, zu vergessen, wie sich Regen anfühlt. Die meisten von uns lieben den Regen nicht so sehr. Wir könnten ganz gut ohne Regen leben, meinen wir. Wenn du 3,5 Jahre keinen Regen gesehen hast, dann ist es nicht einfach, für Regen zu glauben. Und so ist es oft in unseren Lebensumständen. Wir sehnen uns Dinge herbei, wir sehnen uns Veränderungen herbei, die uns selbst wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten vorkommen. Wir sehnen uns danach, dass wir endlich einen Beruf finden, einen Job finden, wo wir echte Erfüllung erleben. Wir sehnen uns danach, in die vollzeitliche Berufung Gottes hineinzukommen. Wir sehnen uns danach, dass unser ungläubiger Ehepartner gläubig wird. Und so weiter. Situationen über Situationen. Wir brauchen Langmut, damit diese Dinge zustande kommen können. Und weißt du, wenn du die erste kleine Wolke siehst, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Dann denk nicht, ja, das ist ja nichts, oder was? Da wird ein kleiner Schauer gehen. Diese Wolke wurde groß, der Himmel wurde schwarz. Erfüllt von Regen. Das, was 3,5 Jahre nicht möglich gewesen war, auf einen Schlag war es wieder da. Wie wenn nichts gewesen wäre. So funktioniert unser Glaube. Und deswegen brauchen wir Langmut, auch in unseren Glaubensprojekten.